Willkommen bei Bühnenwahnsinn, der andere Podcast. Hier sprechen wir über das, was im freien Theater sonst im Schatten bleibt. Geschichten von der Bühne, Stimmen aus dem Backstage, Mut, Zweifel und jede Menge Leidenschaft. Wir sind das andere Theater und wir nehmen euch mit dorthin, wo Theater wirklich passiert. Willkommen zur neuen Episode des Bühnenwahnsinn-Podcasts. Heute wird es politisch und persönlich. Wir haben zwei Menschen zu Gast, die nicht nur neue Theaterstrukturen aufbauen, sondern sich auch öffentlich gegen kulturpolitische Fehlentwicklungen positionieren. Britta Badura und Alexander Kropsch vom Theaterhaus Graz und Theater Quadrat. Wir sitzen wie so oft im Büro von Das andere Theater in der Orpheumgasse 11 in Graz und sprechen über zwei große Themen. Die Entstehung eines neuen Theaters und die Bedrohung, die von massiven Kürzungen der Kulturförderung in der Steiermark ausgeht. Wenn euch Theater, Kultur und kritisches Denken wichtig sind, bleibt unbedingt dran. Liebe Britta, lieber Alex, hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
Für alle, die ich noch nicht kenne, wie würdet ihr euch in ungefähr 3 Sätzen vorstellen?
Ich bin die Britta. Ich habe Germanistik studiert und habe immer schon Liebe zu Sprache und Literatur gehabt und habe im Studium den Werner kennengelernt, der ein Teil von Theater Quadrat ist. Und seitdem bin ich irgendwie auch Teil von Theater Quadrat.
Ich habe nichts studiert außer das Leben. Der Mangel meiner Deutschkenntnisse, so komisch das klingt jetzt, aber meiner schulischen Deutschkenntnisse, ja, hat mich dazu geführt, mich fürs Theater zu interessieren. Sagen wir mal so zwangsläufig, weil irgendwo habe ich dann natürlich meine Deutschnote ins Positive gehören müssen und das war halt dann sozusagen die Beschäftigung mit Literatur und in dem Fall mit Theaterliteratur. Habe aber dann nichts studiert, sondern nur durch Workshops irgendwie versucht, mich da einzubringen und irgendwie das Ganze kennenzulernen. Ja, und dadurch bin ich in der freien Szene halt von einem Theater zum anderen gekommen und dann letztlich zum eigenen.
Also gab es auch einen speziellen Moment, an dem euch klar wurde, dass Theaterarbeit genau euer Weg ist?
Ja, nachdem ich festgestellt habe, dass mein musikalisches Talent für einen Rockstar zu wenig ist, war dann die zweite Möglichkeit, um auf die Bühne zu kommen, die Schauspielerei.
Ich stand tatsächlich schon in der Schule auch auf der Bühne, also schon in der Volksschule, habe aber dann nie irgendwie den Wunsch gehabt, dass ich Schauspielerin werde oder so, sondern habe aber gemerkt, es taugt mir diese Aufregung beim Theater und dieses, dass es so unmittelbar eben bei den Menschen ist und dass das Ganze eine eigene Energie hat. Ich bin total happy, dass ich irgendwie ganz viel auch bei Theater Quadrat beitragen kann, weil zum Beispiel, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ging um den Ersten Weltkrieg und dann habe ich so zum Spaß eigentlich mal gesagt, so zum Werner, es ist so schade, jetzt habe ich eine Masterarbeit geschrieben und da habe ich so viel Originaltexte verwendet, aber irgendwie verrottet das jetzt in der Uni-Bib. Und dann hat er so gesagt, ja passt, mach ein Konzept, wir machen was draus. Und dann haben wir eben auch ein Stück gemacht auf der Kanonenbastei mit Originaltexten aus dem Ersten Weltkrieg. Und das war für mich so spannend zu sehen, okay, wie aus so einer Idee dann auch was kommt, wo dann so viele Leute das zuschauen und auch so richtig begeistert sind und auch immer noch heute sagen, das hat mich so berührt. Und ich glaube, das ist etwas, was Theater halt kann, berühren und bewegen und zum Nachdenken anregen.
Gehen wir mal zu eurem Spielort, dem Theaterhaus Graz. Was ist das Theaterhaus und was unterscheidet es von bisherigen Spielorten?
Also das Theaterhaus ist unser absolutes Herzensprojekt und der Alex und der Peter Ulrich, der von der soziokulturellen Initiative Achse bei uns dabei ist im Verein, die haben diesen Ort quasi entdeckt, weil sie dort selber mal ein Stück gesehen haben. Und ihr habt euch dann irgendwie so ein bisschen verliebt, gell, in dieses Juwel, in dieses heruntergekommene Juwel, was leider eben ganz lange da noch leer gestanden ist. Und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir das in Angriff nehmen, das zu revitalisieren und der Grazer und steirischen Szene als Spielstätte zur Verfügung zu stellen. Und wir hatten da schon ganz viele Anlaufschwierigkeiten und auch so im Hintergrund war das gar nicht so ohne. Einerseits dass wirklich, dass wir uns als Verein formieren, dass wir dann mit den Fördergebern auch reden, dass wir dann wirklich diese Vision so hinkriegen, dass wir das letztendlich dann komplett neu renoviert haben und im Oktober 2024 auch eröffnet haben.
Ja, der Unterschied ist vielleicht, der größte Unterschied ist vielleicht, dass wir uns nicht als Spielstätte jetzt im klassischen Sinne sehen oder als Veranstaltungsbetrieb, sondern als Kunst- und Kulturbegegnungsraum, wo für die Künstler Raum entsteht, in dem sie auch entwickeln können, in dem sie auch arbeiten können und dann eben aufführen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Ideen oder Wünsche, wie sie das Ganze erweitern kann in der Kulturvermittlung und so weiter und so fort, aber dafür muss sie natürlich einmal die Basis entwickeln. Das war uns, glaube ich, schon von Anfang an ein Anliegen, aber es hat sich herauskristallisiert durch die Konzepterstellung, wo wir halt erkannt haben, weil leider die Grundkosten jetzt in dem Haus, die Mietkosten, da sind wir jetzt auf einem Niveau, wo wir sagen, es ist okay, aber es ist jetzt dann nicht irgendwie, dass uns das so günstig zur Verfügung gestellt wird. Wir haben gewusst, wir brauchen ein vernünftiges Konzept, was auch für den Fördergeber interessant ist. Das heißt, es muss für die Szene interessant sein.
Und die Zusammenarbeit mit Stadt und Land in der Vorbereitungsphase, lief die einigermaßen gut oder gab es da auch Schwierigkeiten?
Schwierigkeiten gab es und gibt es immer, aber die Zusammenarbeit, muss ich sagen, im Vorfeld war mit Stadt und mit Land gut, sehr gut, bis ausgezeichnet, möchte ich fast sagen. Also da möchte ich allen danken, die dabei waren. Das Land, ich glaube, alle, die im Kulturbereich in Graz, in der Steiermark arbeiten, also vor allem in Graz, wissen, dass es mit dem Land oft schwieriger ist als mit der Stadt. Aber auch da war die Kommunikation am Anfang sehr gut, weil sie haben eindeutig gesagt, wo ihre Grenzen sind, was für sie die Probleme sind und so weiter und so fort. Die Unterstützung war vielleicht von dieser Seite nicht so da, aber es war doch sehr, sehr klar und sehr transparent kommuniziert. Und die Stadt hat natürlich einen ganz anderen Anreiz, jetzt diesen Ort in der Stadt zu haben. Deshalb war da natürlich auch die Unterstützung, wie kommen wir von einem Punkt zum nächsten größer und die Gespräche jetzt vielleicht, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ergiebiger.
Und die Pläne für das Haus, wie schaut es denn so künstlerisch, strukturell oder auch politisch aus?
Also wir haben ja, wie ich eben vorher schon gesagt habe, wir haben einen Trägerverein gegründet, wo wir zu fünf drin sind und wir organisieren das Haus und verwalten das Haus. Und mit organisieren meine ich wirklich alles. Wir machen dort tatsächlich das komplette, alles, was du dir vorstellen kannst. Wir haben eine Homepage erstellt, ein Logo erstellt, ein Design erstellt und dann Social Media aufgebaut. Das sind mal noch, sagen wir mal, so die leichteren Sachen gewesen, weil wir haben dann eben vor genau einem Jahr haben nämlich die Malerarbeiten angefangen und wir mussten das nachdem, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass das Theaterhaus denkmalgeschützt ist. Damit kommen natürlich andere Schwierigkeiten auch in der Revitalisierung auf einen zu, nämlich, dass du mit dem Bundesdenkmalamt eng zusammenarbeiten musst. Das heißt, auch die Maler mussten auf eine gewisse Technik den Raum ausmalen. Der ist jetzt monochrom hellgrau und ist wunderschön geworden. Wir haben den Boden geschliffen und einölen lassen. Wir haben eine Technik Trussing aufgehängt, was auch teilweise ganz große Schwierigkeiten hatte, statisch, weil das natürlich ein altes Haus ist. Und das waren alles für uns Dinge, ich meine, wir sind Künstler. Ja, also wir sind Künstler und haben zu fünft im letzten Jahr ein Großbauprojekt gewuppt, wofür ich uns jetzt echt einmal auf die Schultern klopfe, dass wir das irgendwie hingekriegt haben, auch organisatorisch und auch von den Nerven. Da möchte ich vor allem Alex danken, weil der Alex ist immer so der Fels in der Brandung. Also alle, wenn wir immer so ganz leicht hysterisch werden, so von wegen, wie soll man das alles hinkriegen, ist der Alex immer der sagt, wir schaffen das. Und ich glaube, wenn wir nicht so hartnäckig an diesem Projekt dran geblieben wären, wäre das auch nie was geworden, weil es war so viel unerwartete Arbeit und auch so viel Schwierigkeiten, die immer wieder aufgetaucht sind, wo man sich gedacht hat, boah, aber jetzt sind wir schon zu weit drin, ja, wir können jetzt nicht mehr umdrehen und wir wollen auch nicht mehr umdrehen, ja, genau. Und zur Struktur, eben, also wir organisieren und verwalten das und wir laden auch die gesamte steirische Szene dazu ein, sich zu beteiligen, also Projekte einzureichen, bei uns zu produzieren, zu proben, ihre Stücke aufzuführen oder auch Lesungen abzuhalten. Also das soll wirklich, so wie der Alex vorher gesagt hat, ein Begegnungsraum für Kunst und Kultur werden.
Ja, vielleicht kann ich kurz was zum Programm sagen, weil ich habe gemerkt, wir versuchen eben seit einem Jahr jetzt circa, wo wir mal so die Basisstruktur festgelegt haben und die Basisarbeiten begonnen haben, jetzt da auch eben von der Revitalisierung, wie die Britta angesprochen hat, auch programmatisch sozusagen loszulegen. Und in der Kommunikation, obwohl wir es stark versucht haben, ist es uns nicht gelungen, das in die Szene zu tragen, dass wir wirklich noch Kooperationspartnern suchen. Das heißt, Gruppen, Künstlerinnen, die den Raum, also unsere gesamte Infrastruktur wirklich kostenlos nützen können für einen Zeitraum von, sage jetzt einmal, 4 bis 6 Wochen. Das ist jetzt klar, wenn man sich das ganze Jahr anschaut, bleibt da noch so viel Zeit über, nachdem ja auch Quadrat und Achse drinnen produziert. Aber wir wollen wirklich 2 KooperationspartnerInnen, weil es können ja auch Einzelkünstlerinnen sich gern melden, im Haus haben. Ja, das ist eben was, was uns, glaube ich, wirklich stark unterscheidet und was es in Graz halt eigentlich noch nicht gibt. Ne? Dass wir wirklich da eigentlich, und die Stadt vor allem sieht es ja auch als zusätzliche Förderung, und genauso ist es im Land. Wenn jetzt jemand sagt, der hätte ein Stück, das ist schon geprobt, oder er probt es irgendwo und würde es gern 2-3 Mal aufführen, dann sind wir natürlich auch der richtige Anlaufpunkt. Das wird dann eventuell so in ähnlicher Form abgehandelt wie im Kristallwerk.
Also ist das jetzt quasi ein Aufruf an die Künstler, sich bei euch zu melden wegen Kooperationen?
Absolut. Also wirklich, wir haben ja einige Anfragen, aber wir merken, dass es sich noch nicht ganz so verbreitet hat, wie es wir gern hätten. Und eben, dass wir für nächstes Jahr auch noch Platz haben für 26.
Auf jeden Fall gut zu wissen für unsere zuhörenden Künstlerinnen und Künstler. Meldet euch! Jetzt kommen wir schon zum zweiten wichtigen Thema, nämlich die Kürzungen, Unsicherheit und Widerstand, die Kulturpolitik in der Steiermark momentan. Es wurden ja massive Kürzungen bekannt gegeben, steiermarkweit und auch in der Stadt Graz. Und wie beeinflusst das eure Arbeit?
Ich fange mal kurz an, glaube ich. Also ich fange kurz an, weil das kann natürlich ewig dauern, aber ich werde es versuchen, im Rahmen zu halten. Wir sind mit der Fördersituation im Theaterhaus in einem Sonderfall. Das bei der Stadt schaut so aus, dass wir eben einen 2-jährigen Fördervertrag bekommen haben, um zu den mehrjährigen Förderverträgen zu kommen. Wie die jetzt genau ausschaut, oder wie der dann genau ausschauen wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Die Stadt wird sich sehr bemühen, diese Summe, die wir zumindest ursprünglich beantragt haben, die hat sich jetzt natürlich mit dem 3-Jahres-Antrag ein bisschen geändert, weil eben ja alles teurer wird und so weiter und so fort. Und um da ja einen seriösen Antrag zu stellen, muss man auch die richtigen Zahlen reinschreiben. Da werden wir schauen natürlich, was dabei rauskommt, aber da sind wir sehr positiv optimistisch auch, dass das in dem Rahmen sein wird, weil die Stadt sich einfach bewusst ist, was wir brauchen. Beim Land ist es ein bisschen schwieriger, weil da natürlich jetzt neue Kräfte am Werk sind, die ja teilweise auch noch oder vielleicht auch nie eine Ahnung haben werden, je nachdem, wie sehr sie es interessieren. Aber da sind wir natürlich auch dran. Das heißt, es ist in einer gewissen Art und Weise ungewiss, und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir einfach genug in der Hand haben, um zu überleben, weil der Ort ist da. Das war ja in den Vorgesprächen und in dem ganzen Konzepterstellung und so weiter und so fort, bis es zu den Förderungen gekommen ist, ja auch das Mietverhältnis zu klären auf 10 Jahre. Das heißt, unser Planungshorizont läuft jetzt da noch sozusagen die nächsten 8 Jahre. Und davon gehen wir einfach einmal aus, dass da die Finanzierung dafür stehen wird. Es ist aber so, wenn die Finanzierung massiv einbricht und einfach, weil das Geld nicht mehr vorhanden ist, weil die Stadt sagt, ja, wir wollen, aber wir können nicht, das Land sagt, wir wollen oder wir können nicht, wurscht, ja, dann werden wir natürlich irgendwie Konsequenz ziehen müssen, weil wir relativ geringe Personalkosten haben in unserem Budget. Wir machen das alles für wenig Geld, weil wir einfach hier sagen, wir wollen ja dort keinen 20-Stunden-Job oder was haben, sondern wir wollen das relativ flach strukturiert, einfach, sehr viel, beinhaltet dann natürlich mehr Verantwortung für die Gruppen und die Künstlerinnen, die drinnen sind, die dann mehr Eigenverantwortung haben, wenn sie bei uns sind. Aber dadurch entstehen halt, oder das Positive ist an die niedrigen Gehaltskosten oder Personalkosten. Das Problem ist, wenn die weg sind, dann ist überhaupt nichts mehr da. Ne? Und gratis kannst du das dann nicht mehr machen.
Ja, eben, wie du auch gesagt hast, wir haben ja auch von Anfang an das relativ niedrig kalkuliert, weil uns einfach so wichtig war, dass die Fördergeber sagen, ja, sie können sich dieses Projekt leisten. Und es war aber auch ein bisschen ein Fehler unsererseits, dass wir die Personalkosten so wahnsinnig niedrig kalkuliert haben, weil natürlich jetzt alles auch teurer geworden ist, etc. Und es ist ja auch nicht so, also eben wir machen das ja eben nicht Vollzeit und so weiter. Wir haben alle so unsere unterschiedlichen Jobs und wir leben alle sehr prekär. Wir haben aber auch Kinder, wir haben auch eine Zukunft, an die wir denken müssen. Und das ist halt schon auch so, dass wir sagen, ja, wir machen das wahnsinnig gerne und wir sind da voll mit dem Herzblut dabei. Aber irgendwie müssen wir halt auch Rechnungen zahlen und jetzt nicht nur eben die Rechnungen vom Theaterhaus selber, wo wir eh ganz viel selber machen. Also wir arbeiten wirklich ganz viel dran selber. Wir haben auch eine ganz tolle Bar zum Beispiel bekommen von einem Tischler, wo wir aber auch den Bestand zum Beispiel selber renoviert haben, damit wir Personalkosten und Materialkosten und so weiter sparen. Also das heißt, wir haben von Anfang an ein Konzept erstellt, was super niedrig war und immer auf Sparen, Sparen, Sparen. Und das fällt uns halt jetzt auch ein bisschen in den Rücken, wenn nämlich dann Geld wegfällt, wo du eh schon so niedrig kalkuliert hast, und dann zu sagen, wow, wie machen wir jetzt weiter? Ja, also,
ja, also ich würde es jetzt nicht ganz als Fehler sehen, weil es war die einzige Möglichkeit, glaube ich, um an das Fördergeld überhaupt zu kommen, dass man sagt, man hat diese flache Gehaltsstruktur. Weil man braucht sich nur eben sozusagen jetzt der VRP anschauen, was dabei rauskommt. Das geht sich nicht aus. Also wenn wir das reingeschrieben hätten, was wir fairerweise bekommen sollten, dann geht es nicht. Also in dem VRP-Antrag jetzt fürs Land ist rausgekommen, dass bei mir in der Leitungsposition der VRP-Gap über 400% ist. Also das kann man zwar reinschreiben, aber es ist natürlich dann eigentlich nur lustig, ne? Weil wir wissen, dass das halt leider nicht die Realität ist. Ja. Und es geht uns auch nicht darum, dass wir davon jetzt reich werden. Es ist nur so, dass das eigentlich, was wir uns reingeschrieben haben und das, was wir sagen, was wir wollen, das ist halt das unterste Limit schon, da kann man nicht weniger machen. So ist es.
Welche Auswirkungen haben denn die Kürzungen auf bereits geplante Produktionen?
Die Kürzungen haben heuer schon, die Kürzungen, die im heuer schon passiert sind, haben schon Wirkung gezeigt, negative, dass uns ein Projekt ausgefallen ist, wo es eine Kooperation gegeben hat. Da war dann so lang der Förderstatus unklar, was die Produktion kriegt, dann war es in Summe dann einfach zu wenig. Und da wird jetzt nochmal probiert, das im nächsten Jahr zu machen. Das war für uns blöd, weil es war eigentlich die erste Produktion oder die zweite Produktion für uns in diesem Jahr, sozusagen, wo wir gerade mit unserem Spielplan beginnen. Das hat sich zum Glück dann durch andere Kollegen wieder auffüllen lassen, das Programm. Und dann sind wir schon irgendwie rübergekommen. Ansonsten betrifft es uns noch nicht, weil Quadrat davon nicht betroffen ist und auch Achse nicht, weil die in mehrjährigen Förderverträgen sind. Aber wir bangen natürlich, was jetzt kommt. Weil wenn dort die mehrjährigen Förderverträge wegfallen, dann wird es für uns hart, dort zu kalkulieren, weil im Gesamtbudget ja Achse und Quadrat einen großen Beitrag leisten. Ne? Das heißt, es ist ein bisschen weniger als ein Drittel, was jetzt dann an Fördergeld sozusagen von den Vereinen dann wieder in das Theaterhaus kommt.
Ja, also wir wissen ja mittlerweile, dass im Juli bekannt gegeben wird, Stadt und auf dem Land werden Anrufe kommen, wer massiv gekürzt wird. Also wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen.
Danke, ja.
Dass ihr nicht so betroffen seid, beziehungsweise nur geringe Kürzungen erleiden müsst.
Naja, die Sache ist einfach die, es wird im besten Fall sozusagen betrifft es dann nicht, ja, direkt, aber es wird uns betreffen, klarerweise, weil es wird eben andere Organisationen betreffen und dann müssen wir schauen, wie wir weiter tun. Aber wenn es eben andere betrifft, dann können wir weiter tun. Wenn es uns selber betrifft, also jetzt unsere Vereine, Quadrat oder die Organisation Achse, dann wird es schwieriger, weil da ist man dann auch irgendwann, natürlich gibt es ein Limit, wo man sagen muss, da geht es nicht mehr, weil dann kann ich die Summe nicht mehr einbringen, dann wird es beim Theater auch schwierig und so weiter und so fort. Das heißt im Endeffekt, wenn uns da jetzt irgendwie eine negative Nachricht erreicht, dann müssen wir halt wieder ja, den Politikern nachlaufen und sagen, was wollt ihr? Also ihr müsst eine Entscheidung treffen. Ne? Wenn die Kürzung bedeutet etwas, sie bedeutet nämlich sozusagen im Endeffekt dann auch das Aus fürs Theaterhaus eventuell.
Naja, und natürlich sind wir schon davon betroffen, wenn es dann Initiativen gibt, die alle sagen, okay, sie können sich das jetzt nicht mehr leisten und sie wissen nicht, wie sie ihre Produktionen rausbringen können, weil unser Anliegen ist ja, dass wir ein reichhaltiges und unterschiedliches Programm bieten können im Theaterhaus. Und wenn dann die steirische Kulturszene sagt, ja, wir würden eh gern, aber wir haben das Geld nicht dafür, dann ist es halt auch, dann wären wir halt ausgeblutet, ja.
Ja, da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt, nämlich Kulturland retten. Eine sehr wichtige Initiative. Und diese Initiative hat in wenigen Wochen über 11.000 Unterschriften gesammelt. Wie steht ihr denn so dazu?
Also ich finde das Engagement von Kulturland retten extrem wichtig und auch sehr beeindruckend, was sie innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. Das mit den Unterschriften war wirklich auch total beeindruckend, vor allem weil auch der Gerhard Ruiz zum Beispiel von der IG Autoren, die haben ja auch österreichweit dann auch gesammelt. Also du hast doch gemerkt, okay, das ist wirklich auch also außerhalb der Steiermark ein Anliegen, dass die steirische Kulturszene erhalten bleibt. Und was ich auch noch als Side-Effekt sehr schön finde, sind diese ganzen Netzwerktreffen, ja, dass man einfach wirklich mal wieder so zum Plaudern kommt. Und das ist ja auch etwas, was wir im Theaterhaus gerne mehr hätten, so diese Vernetzung innerhalb der Szene, dass man sich auch gegenseitig eben befruchten kann, wie man so schön sagt, dass man gemeinsam Projekte hochzieht und sich so irgendwie auch wieder aus diesem Schlamassel zieht, dass man sagt, okay, passt, wir machen das, wir schaffen das. Und ich finde die Power, die dahinter steckt, von Kulturland retten, großartig. Und ich danke auch zum Beispiel also voll diesen Initiatoren wie Robin und Moni Klengel. Das ist ganz toll, was die reinstecken, auch an privater Zeit. Und ich danke ihnen für jede Minute, die sie dafür investieren. Und es ist ganz wichtig, dass sie diesen Drive reingebracht haben, weil der auch wirklich zeigt nach außen, wie wichtig uns das ist. Also, dass man das auch im Landesrat zeigen kann. Hey, wir sind da, wir sind laut und wir wollen das machen und wir leben für Kultur.
Ja, ich möchte da auch an der Stelle Danke sagen. Ich glaube, der Moni habe ich sehr mal persönlich gesagt, aber das ist ja dort. Ohne sie wären wir in einer ganz anderen Situation. Und ein wichtiger Aspekt ist ja darin nicht nur, dass sie gezeigt haben oder die Leute halt diese Plattform geschaffen haben, dass die Künstler sich gemeinsam zeigen können, sondern auch, dass sie vermittelt haben, nämlich auch, worum geht's in der Szene, was ist es überhaupt und ich meine, wie divers ist sie, wie groß ist sie, weil eben, man muss sich halt vorstellen, wenn dann jemand kommt, wie der Landesrat Kornhäusler und so weiter, der davon überhaupt keine Ahnung hat, und dann aus der Kuratorium, das davon auch noch sehr wenig Ahnung hat, dann, was soll er machen, nicht, wenn er keine Ahnung hat? Und das war, glaube ich, einfach auch eine wichtige diplomatische Aktion, einfach da zu sagen, wir sind da und wollen auch wirklich irgendwie erklären, worum es geht.
Ja, definitiv. Und gibt es irgendwas, was ihr jetzt konkret von der Politik fordern würdet, also kurzfristig oder auch langfristig?
Verantwortung übernehmen und Klarheit. Also ich verstehe schon, dass das auch schwierig ist, aber sie müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein und sie nicht hinter irgendwas verstecken. Also es ist natürlich in der Stadt auch schwierig, finde ich, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie jetzt sind, sage ich mal, also die Entscheidungsfindung, aber sie haben irgendwo dann einen Weg gefunden, wo sie sagen, ja, das ist unser Weg, wir kürzen dort oder wir kommen da auf diese Prozentzahl und so weiter und so fort. Jetzt einmal allein vom Kulturamt her, ja, oder von der Kulturabteilung. Von der Frau Bürgermeister ist es noch was anderes. Es ist schon kompliziert, aber da sehe ich einfach mehr Klarheit als beim Land und mehr Verantwortung. Also da sehe ich irgendwie das Verantwortungsbewusstsein. Nicht? Auch wenn man mit Entscheidungen dann nicht zufrieden ist teilweise. Es ist nicht so, dass ich das jetzt da super finde alles, nicht? Oder die Entscheidungen alle richtig. Aber es hat mehr Klarheit. Das wünsche ich mir halt auf jeden Fall beim Land auch. Und beim Bund ist ja natürlich das Nächste, was kommt. Das betrifft jetzt uns das Theaterhaus nicht direkt, aber über unsere anderen Organisationen dann doch wieder.
Ja, und ich glaube, jeder bringt Verständnis dafür auf, dass man sagt, okay, passt, es gibt jetzt kein Geld mehr oder es gibt weniger Geld oder wir müssen jetzt schauen am Budget, was machen wir damit und so weiter. Allerdings, glaube ich, muss man halt auch immer auch die Prioritätensetzung anschauen. So, wofür gibt man wirklich Geld aus? Wo fließt es noch? Was ist wirklich wichtig? Und ich glaube schon, für mich persönlich, was zum Beispiel der Lockdown gezeigt hat, ist, wie wichtig Kunst und Kultur tatsächlich ist. Weil ich glaube, niemand von uns wäre psychisch gesund durch diese Phase gekommen, wenn wir nicht Filme gehabt hätten, Musik gehabt hätten, Literatur und auch den Austausch über Zoom zum Beispiel mit anderen, einfach zu zeigen, okay, passt, das ist jetzt vielleicht nicht dieser wirtschaftstreibende Faktor, wie die Menschen, also wo es immer um höher, schneller, mehr und weiter geht. Aber es geht auch um die psychische Gesundheit und auch um die kulturelle Gesundheit eines Landes. Und die empfinde ich extrem wichtig, weil dieser Trost, der in Kunst und Kultur liegt, ist das, was wir Menschen brauchen, um als Gemeinschaft zu agieren. Und gerade heute ist das extrem wichtig, dass wir sagen, hey, wir ziehen gemeinsam an einem Strang und es ist uns wichtig, wie es den Menschen geht und nicht, und eben gegen diese ganzen Spaltungen, die bewusst teilweise gestreut werden, weil das haben wir jetzt in dieser Kulturlandretten-Diskussion ja oft auch gesehen, dass man gesagt hat, ja, aber warum wird diese Initiative gefördert und diese Initiative nicht? Das ist nicht die Lösung. Also man muss wirklich die Prioritäten setzen. Wohin will man als Gesellschaft?
Ja, ich möchte alles revidieren, was ich gesagt habe. Nein, nicht revidieren, könnt's gern drinnen lassen, kann man kürzer sagen, die Verantwortung ist mir wichtig. Aber was mir bei der Verantwortung auch noch eingefallen ist, weil es wird, manchmal ist es wieder angesprochen worden, jetzt beim Showfix oder bei den Netzwerktreffen ist, ja, ich meine, die Politik ist nicht nur dafür verantwortlich, sozusagen jetzt dieses geschrumpfte Budget, nicht, jetzt durch die Teuerung und so weiter und durch stagnierende Wirtschaft und so weiter zu verwalten und zu sagen, naja, ich meine, wen nehmen wir jetzt wo was weg, sondern wo kommt mehr rein? Nicht? Und das sozusagen wäre eine Verantwortung, wo ich auch gerne ein bisschen mehr hören tät, was machen wir jetzt? Tourismusabgabe und so weiter, Sachen, die ja auch schon angesprochen worden sind, da könnte man sich schon ein bisschen was überlegen, von der kulturpolitischen Seite her, muss ich jetzt da nicht unbedingt den Finanzlandesrat angehen, sondern auch eben aus der kulturpolitischen Sicht, wo kann ich sozusagen irgendwo vielleicht ein bisschen mehr verlangen und kann das dann wieder genau dem Zweck der Kultur, aber auch, wie hast du gesagt, der Gesundheit, ja, der geistigen Gesundheit, und da geht es ja nicht um die Kultur, aber da überall, wo jetzt da halt also wirklich existenziell notwendige Bereiche der Gesellschaft gekürzt werden, wie kann ich die querfinanzieren?
Und gibt es irgendwas, was die Zivilgesellschaft beitragen kann, also jenseits von den Unterschriften oder dem hoffentlich sehr tosenden Applaus?
Geht's ins Theater?
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Kommen. Einfach ins Theater kommen. Sachen anschauen, dabei sein. Also erstens natürlich bringt uns das finanziell was, wenn jemand da Eintrittskarten kauft. Aber dadurch, dass die Theater frequentiert werden, haben sie ja Relevanz. Und dadurch, dass wir dort zusammenkommen und dann miteinander reden, haben diese Dinge Relevanz. Und ja, dafür ist es ja letzten Endes auch da.
Ja, und das ist auch eine Entwicklung leider in den letzten paar Jahren, die haben wir ja alle mitgekriegt, auch von uns, also ich kenne es ja von mir selber, wie bequem man geworden ist, ja, seit diesen Lockdowns auch irgendwie so dieses, oh ja, jetzt noch irgendwie aus dem Haus gehen und genau das ist aber der Fehler, ja, also ich glaube, wir müssen echt wieder sagen, hey, wir wollen partizipieren, wir wollen ein Teil einer lebendigen Kulturszene sein und das bedeutet eben auch eben ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen, Netzwerktreffen zu besuchen und eben raus aus dieser Höhle, und wieder Teil zu sein von etwas Lebendigen, Gemeinschaftlichen, weil ich glaube, jeder von uns weiß, wie cool das ist, wenn man wo zusammensitzt und Ideen spinnt oder sagt, hey, wir könnten doch und so weiter. Und auch wenn man das nie umsetzt, aber es geht um diese Energie, um dieses, hey, wir haben Optionen, ja, und nicht dieses, weil ich glaube, was jetzt auch irgendwie ein bisschen gesellschaftspolitisch passiert, ist so dieses, wir stecken den Kopf in den Sand, weil das ist ja alles so furchtbar und das ist ja alles ganz grauenvoll, aber genau das ist nicht gut, ja, weil jetzt, genau jetzt müsste man aufrecht rausgehen und sagen, hey, aber wir machen was draus, ja.
Also ist das auch euer Wunsch für die freie Szene, Graz und Steiermark? Oder habt ihr noch speziell einen extra Wunsch?
Ja, stark bleiben, lebendig bleiben, dranbleiben, Dinge machen, Dinge umsetzen, miteinander reden, Projekte ausdenken, die vielleicht ein bisschen crazy sind, ja, einfach nur, um wieder zu zeigen, ja, das Leben ist vorrangig, ja, und Kunst und Kultur ist pures Leben.
Ja, man kann mich nur anschließen. dranbleiben, nicht aufhören. Ne? Also, vor allem, ja.
Und was motiviert euch genau, dass ihr da dranbleibt und weitermacht?
Ui, ja, das ist das ist sicher kein langes Thema, aber ein schwieriges Thema. Warum geht man auf die Bühne? Also ich versuche es jetzt von dem her irgendwie aufzuzäumen, warum macht man überhaupt Kunst und warum in dem speziellen Metier, in dem man es macht. Und da gibt es für mich jetzt kein, also das ist, weil ich nicht anders kann ich nur sagen. Ne? Also eben, wir haben ja auch darüber diskutiert, was macht man, wenn man eigentlich überhaupt kein Geld mehr hat, keine Förderung mehr hat. Ne? Hört man dann auf und das hängt halt wieder davon ab, nicht? Ich meine, wie viel Geld brauchst du, um sozusagen etwas zu produzieren. Ne? Schreibe ich nur was auf einem Zettel, einen Text, ist es was anderes, als ob ich sozusagen halt auf eine Bühne brauche, einen Ort brauche oder sogar einen Film mache. Ne? Das ist klar. Aber eben dieser künstlerische Drang, sich vor Menschen hinzustellen und denen irgendwas zu erzählen, der wird sie bei mir sicher nicht aufhören und den werde ich ja immer in irgendeiner Form machen.
Ja, ich bin ja eben jetzt eben nicht auf der Bühne, sondern ich sehe mich eigentlich als Schriftstellerin, also ich arbeite eigentlich viel mit Texten und für mich ist es auch so, wie der Alex sagt, das ist etwas, das mache ich so oder so. Ja, es ist nur immer die Frage, wie viel schwappt dann das Leben drüber oder die Erwerbstätigkeit oder eben diese ganzen Verpflichtungen und ich tue das dann halt immer an letzte Stelle stellen, weil das ist ja quasi eben meine Kunst. Ja. Und das, also da muss man ja dann eben mal schauen und das andere ist eben, wenn man am Theater arbeitet, was ich jetzt auch schon seit sehr vielen Jahren mache, ist das Schöne, wie kann aus einer Idee, also wo man sagt, oh, wir könnten ja vielleicht irgendwie Thomas Bernhard mal machen oder so, also diese Idee und dann von den ersten Leseproben und dann die richtigen Proben und so weiter, wie das dann etwas wird, wo was dann zum Beispiel bei uns in unserem Fall jetzt im Freilichtmuseum Stübing aufgeführt worden ist. Ja, also das finde ich immer so richtig spannend, wie so aus einem kleinen Samenkorn dann irgendwann so ein Baum entsteht. Und das ist für mich auch dieser Motivator von Kunst und Kultur, einerseits diese Prozess, das Prozessbedingte, aber auch eben das, was ich vorher angedeutet habe, diesen Trost. Also ich hole mir ganz viel Trost und Kraft aus Kunst und Kultur gegen diese Abwegigkeiten der äußeren Welt, weil das passiert nämlich in mir drin. Also wenn ich einen schönen Text höre oder jemanden zuhöre, wie er was spielt, dann passiert in meinem Körper eine Beruhigung und ein Gefühl der Verbundenheit. Und ich glaube, das ist für mich auch ein Motivator für Kunst und Kultur, dieses Tröstende.
Ja, vielen Dank, liebe Britta, lieber Alex. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so offen und klar mit uns zu sprechen. Eure Arbeit, euer Engagement und auch eure Wut bezüglich der Förderungen ist wichtig, gerade jetzt. Theater ist oft Reibung mit sich selbst, mit der Gesellschaft, mit der Politik. Und manchmal ist diese Reibung genau der Funke, der Neues entstehen lässt. Genau darüber haben wir heute gesprochen. Wie geht ihr persönlich mit dieser Unsicherheit um, mental, emotional, organisatorisch? Hat euch diese Situation auch künstlerisch verändert, Themenauswahl, Ästhetik? Lasst uns zum Schluss jetzt ein kleines Gedankenexperiment machen. Stellt euch vor, ihr bekommt eine Minute Live-Sendezeit im ORF. Ganz Österreich hört zu. Was sagt ihr?
Was für ein Druck, gell?
Oh, das kommt immer drauf an. Was sagt ihr zu diesem Anlass? Ja, ich finde ja Schweigen super. Ja. Das Problem ist nur, dass man sehr wenig damit erreicht, ja, weil die Leute müssten sich ja dann über das Schweigen Gedanken machen. Also ich kann natürlich jetzt das, was ich euch sagen würde, jetzt nicht in einer Minute sagen, weil da würde ich mir ja vorher Gedanken dazu machen. Aber das, was du gesagt hast, diese ganze Unsicherheit, die betrifft ja jetzt dann nicht nur uns Künstler und Künstlerinnen, sondern die Unsicherheit ist in der Gesellschaft so viel da. Also jetzt natürlich auch die finanzielle jetzt bei vielen. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, jetzt dann nicht unbedingt die Zeit, wo sie alle so sicher fühlen. Sicher kann man sich nur dann fühlen, wenn man irgendwo anders hinschaut, wo es noch unsicherer ist. Ne? Also wenn man vergleicht. Aber so wirklich das eigene Sicherheitsgefühl ist, glaube ich, bei vielen angeknackst. Ja. Und da versuche ich halt für mich wieder ein bisschen eben das einzuordnen, ja, woher kommt die und so weiter und so fort. Und eigentlich lebe ich ein sehr sicheres Leben. Ja. Also immer noch sozusagen bin ich jetzt da in dem, was ich mache, ganz gut gefördert, jetzt da öffentlich und die Wahrnehmung von dem, was ich mache, ist gut. Also das Feedback ist positiv, es hat eine Relevanz. Also da fühle ich mich eigentlich dann wieder relativ sicher. Und wie kann man das dann den anderen vermitteln? Und das wäre für mich vielleicht dann der Ansatz, sozusagen in einer Minute irgendwie darüber zu reden, dass wir halt irgendwie wir schauen müssen, wie wir miteinander umgehen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir nett zueinander sind, auch wenn das Wort da oft irgendwie negativ konnotiert ist. Aber ich glaube, diese Freundlichkeit, diese Nettigkeit, die braucht man und diese Offenheit miteinander, im aufeinander zugehen und Verständnis zeigen für andere, eigene Reflexion, ja. Also ich würde wahrscheinlich einmal als erstes 3 Tage an dem schreiben, was ich dann in einer Minute sage.
Ja, ich glaube, ich habe in meinen vorherigen Statements das schon sehr ganz klar gemacht, worum es mir geht und was für mich wichtig ist. Und weil du die finanzielle Situation noch angesprochen hast für uns privat, ja, natürlich ist das halt auch immer so eine, also jeder von uns, der in Kunst und Kultur arbeitet, weiß, dass das jetzt nicht die große Kohle ist, ja. Und ich habe jetzt auch nicht Germanistik studiert, damit ich irgendwie dann hätte ich BWL machen sollen, ja, oder dann hätte ich irgendwas anderes machen sollen. Natürlich macht man das, ich habe halt das gemacht, was mich interessiert. Weil ich glaube halt auch, man ist halt erst dann richtig gut in was, wenn man das auch mit dem ganzen Herzen macht. Aber was natürlich schon dazu kommt, sind dann so Dinge wie, ja, wenn dann die Zahnspangenrechnung kommt, zum Beispiel von deinem Kind, und du denkst so, ui, da muss ich jetzt das Sparbuch angreifen. Ja, also das ist dann einfach nicht cool. Und das nimmt dann auch die Leichtigkeit raus aus der Kunst, weil, so wie du sagst, natürlich, vielleicht überlegt man sich dann auch, okay, A, kann man Projekte dezimieren, macht man das anders, aber das soll ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck sein, sondern dass man schon noch immer mit dem ganzen Elan reingeht und dann nicht sich denkt, ui, jetzt ist aber nicht genug Geld da, jetzt ist nicht genug Energie da, und die Sorgen werden immer mehr. Also ich glaube, das haben wir schon ganz am Anfang gemerkt, dass wir einfach viel mehr Sorgen plötzlich hatten und auch so ein bisschen im Krisenmodus waren, und wenn du im Krisenmodus bist, kannst du nicht kreativ sein. Das geht einfach nicht. Also du kannst vielleicht schon aus der Notwendigkeit heraus, aus der Not springt die Tugend und so weiter, ja, aber das ist sollte kein Dauerzustand sein. Und ich glaube halt, dass das sowohl für die Künstlerinnen als auch wie die Gesellschaft, wie du vorher gesagt hast, wir brauchen jetzt einfach mehr innere Sicherheit und auch mehr wieder Zuversicht. Und das kommt aber eben nur, indem du eben dieses Gefühl der Verbundenheit hast und auch, dass du weißt, dir wird geholfen und du stehst nicht ganz alleine. Und das ist, glaube ich, das, was die Szene jetzt im Moment so ein bisschen irritiert, ist dieses, ui, ich bin jetzt ganz alleine und wie soll das weitergehen? Und das ist einfach kontraproduktiv auf die Zukunft gesehen, ja.
Gut, dann war's das wieder mit Bühnenwahnsinn, der Podcast über Theaterleidenschaft, Strukturarbeit und kulturpolitische Realität. Wenn euch diese Episode gefallen hat, erzählt davon, teilt sie und ganz wichtig, bleibt laut. Bis bald aus der Orpheumgasse 11 in Graz. Oh.